Manche Menschen leben innerlich wie auf der Flucht, gejagt von Schuldgefühlen, alten Fehlern und der Angst, am Ende doch zu kurz zu kommen. Andere fürchten, alles zu verlieren, was Gott ihnen an Gutem anvertraut hat. Hinter diesen Fragen steht die Sehnsucht nach einem sicheren Ort und nach einem Anteil, der nicht mehr weggenommen werden kann. Die alttestamentlichen Bilder von den Zufluchtsstätten und vom Erbteil im guten Land weisen prophetisch auf Christus hin, der genau das für uns ist, Zuflucht in der Schuldfrage und bleibendes Erbe mitten im Kampf des Glaubens. Christus, unsere Zufluchtsstadt mit vollendeter Vergebung. Die Zufluchtsstätte in 4. Mose 35 sind ein ernstes und zugleich tröstliches Bild. Gott sah den Menschen, der in seiner Begrenztheit schuldig wurde, ohne vorsätzlich zu morden. Für diesen Totschläger gab es einen Ort, an dem die Hand des Bluträchers ihn nicht erreichen dürfte. Es heißt, und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten, und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen ist, und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Schutz war da, aber immer noch unter einem Vorbehalt, der Schuldige blieb in der Stadt und wartete, bis ein anderer starb. Die Vergebung war zugesagt, doch ihre volle Freisetzung war an ein kommendes Ereignis gebunden, an den Tod des Hohenpriesters. Wir, die an Christus glauben, dürfen Gewissheit über unser Heil haben und die Gewissheit, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Wir sollten in der Lage sein, denen zu sagen, die in Christus Zuflucht gesucht haben, da ihr in Christus eingetreten seid und in ihm seid, sind euch eure Sünden vergeben worden. Christus ist bereits für euch und für eure Sünden gestorben. Sein erlösendes Sterben für euch ist bereits vollbracht. Da Christus für eure Sünden gestorben ist, sind eure Sünden gewiss vergeben. Ein Gläubiger, der dieses Wort empfängt, ist nicht mehr wie die alttestamentlichen Heiligen, die in der Zufluchtsstadt warteten, sondern darf Gottes unmittelbare Errettung genießen. Im Licht Christi nimmt dieses Bild eine gewaltige Tiefe an. Jesus ist der wahre Hohepriester, der bereits gestorben ist und in Auferstehung lebt. Wer zu ihm flieht, tritt nicht in eine vorläufige Schonfrist ein, sondern in eine Erlösung, die schon vollzogen ist. Am Kreuz hat er unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und sogar unsere künftigen Fehltritte vorweggetragen. Deshalb darf ein Mensch, der in Christus ist, nüchtern und doch kühn sagen, seine Sühne ist geschehen, meine Sünden sind vergeben, die Strafe ist getragen. Wir stehen damit anders da als die Heiligen des Alten Bundes, sie blieben innerhalb der Stadt und schauten nach vorne, wir bleiben in Christus und schauen zurück auf ein vollendetes Werk. Wenn uns alte Fehltritte einholen oder frische Versagen wie eine Welle auf uns einschlagen, ist der Weg nicht in die innere Selbstanklage, sondern in die Zuflucht, die Christus selbst ist. Die innere Hinwendung zu ihm, mit leeren Händen, aber im Vertrauen auf seinen Tod und seine Auferstehung, führt uns immer wieder in diese Gewissheit, er hat genug getan, seine Gnade reicht weiter als unsere Geschichte. In dieser Zuflucht lernen wir, nicht an uns selbst hängen zu bleiben, sondern an ihm, und mitten im Kampf des Lebens wird unser Herz von der stillen Freude berührt, dass Gottes direkte Errettung jetzt gilt, hier, für mich. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten, und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen ist, und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wer Christus als seine Zuflucht kennt, darf aufhören, sich selbst Richter und Retter zu sein. In der Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld wird das Evangelium konkret, nicht unsere Reue, nicht unsere Vorsätze, sondern das einmalige Sterben und die lebendige Gegenwart Jesu tragen uns. Dort, wo wir innerlich immer wieder in die Stadt der Selbstanklage fliehen, ruft uns Gott in seine Zufluchtsstadt, in die Person seines Sohnes. Dieser Wechsel der Zuflucht verändert, wie wir mit Vergangenheit umgehen, wie wir Versagen anschauen und wie wir in den täglichen Kämpfen aufstehen. Wer so in Christus bleibt, beginnt zu ahnen, wie befreiend es ist, dass Gottes endgültiges Urteil über unser Leben schon gesprochen wurde, am Kreuz, zu unseren Gunsten. Der dreieine Gott, nahe, verfügbar und bereit, Fehlerträger aufzunehmen. Wenn Gott 6 Zufluchtsstätte im Land anordnet, verfolgt er nicht nur eine praktische Verteilung, sondern offenbart sein Herz. 3 Städte östlich, 3 westlich des Jordan, so platziert, dass kein Israelit einen endlosen Weg in Todesangst zurücklegen musste. Der Schuldige sollte nicht verzweifelt suchen müssen, ob es irgendwo Gnade gibt. Gnade lag erreichbar in der Nähe seines Alltags. Hinter dieser Anordnung steht der dreieine Gott, der sich nicht in die Ferne zurückzieht, sondern seine Gegenwart über das Land ausbreitet. Der Mensch des sechsten Tages, fehlbar, irrend, zerbrechlich, soll in seiner Nähe eine Zuflucht finden, die schneller zu erreichen ist als jede Anklage. Zweitens bestimmte Gott, dass es sechs Zufluchtsstädte geben solle, drei jenseits des Jordan und drei im Land Kanaan. Diese Anordnung entsprach Gottes Schöpfung und seiner Souveränität. Gott schuf den Fluss Jordan sowie das Land östlich und westlich davon. Als Typus bezeugen und verkünden die beiden Gruppen mit jeweils drei Zufluchtsstätten dem Universum, dass der dreieine Gott auf Erden unter den Menschen wohnt, um ihre Zufluchtsstadt zu sein. In Christus wird diese Nähe berührbar. Er ist die Verkörperung des dreieinen Gottes, nicht als ferner Gedanke, sondern als lebendige Person mitten in unserer Welt. Der Jordan, der das Land teilte, erinnert an all die inneren Grenzen und Brüche in unserem Leben, Zeiten des Glaubens und Zeiten der Trockenheit, starke und schwache Tage. Doch die sechs Städte zeigen, Gottes Zuflucht ist auf beiden Seiten gegenwärtig. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Er ist gekommen, nicht damit wir in seltenen Hochzeiten Gnade finden, sondern mitten im gewöhnlichen Tag. Ob in innerer Not, im Druck der Arbeit oder in schmerzhaften Fehlern, der Weg in diese Zuflucht bleibt derselbe, das schlichte Zuwenden des Herzens zu Christus, so wie wir gerade sind. Sein Ohr ist nicht nur für die Stunden offen, in denen wir stark beten können, seine Gegenwart füllt gerade die Räume, in denen wir wenig Worte haben. Dort erfahren wir, dass Gottes Gnade nicht punktuell, sondern flächendeckend ist, getragen von einem Gott, der sich nicht zu schade war, unter uns zu wohnen, um Fehlerträger aufzunehmen und zu bewahren. In dieser Gewissheit wächst stille Zuversicht, wir sind niemals weiter entfernt von der Zuflucht, als ein ehrliches Aufblicken zu ihm es braucht. Je mehr wir die Nähe Christi als unserer Zuflucht erkennen, desto weniger definieren uns die Distanzen, die wir subjektiv empfinden. Geistliche Hochphasen und tiefe Täler verlieren ihren absoluten Charakter, weil derselbe Christus uns überall zugänglich ist. Wer lernt, ihn als den gegenwärtigen, erreichbaren Gott zu sehen, muss innerlich nicht mehr weglaufen, wenn er stolpert, sondern darf heimlaufen, immer wieder, an jedem Ort. So wird aus einem Leben, das von Fehlern durchzogen ist, ein Weg, auf dem die Gnade Gottes sichtbar wird, nicht weil wir so konstant sind, sondern weil seine Zuflucht uns ständig umgibt. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Relevante Schriftstellen: 4. Mose Kapitel 35 Verse 13 bis 15, Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 27, Römer Kapitel 10 Verse 8 bis 10, Johannes Kapitel 6 Vers 37. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Christus als unverlierbares Erbteil, Freiheit innerhalb göttlicher Grenzen. Am Ende von 4. Mose überrascht die Schrift mit einem scheinbar sachlichen Thema, Erbfragen und Heirat. Nach all den Wegen durch die Wüste und der Einsetzung der Zufluchtsstätte richtet Gott den Blick auf das Land, das verteilt wurde, und darauf, wie dieses Erbteil bewahrt werden soll. Der Fall der Töchter Zelophats macht deutlich, wie sorgfältig Gott darüber wacht, dass das gute Land nicht von Stamm zu Stamm verschoben wird. Und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm der Sippen ihres Vaters. Freiheit bei der Wahl des Ehepartners ja, aber innerhalb der Grenzen des Stammes, damit das Erbteil nicht zerrinnt. Hinter dieser Ordnung steht nicht engstirnige Gesetzlichkeit, sondern die Sorge Gottes, dass das, was er seinem Volk gegeben hat, nicht durch unbedachte Verbindungen verloren geht. Das Erbteil der Söhne Israels soll nicht von einem Stamm zum anderen übergehen, denn jeder der Söhne Israels soll am Erbteil seines Stammes haften. Das heißt, Christus ist als unser Erbteil nicht übertragbar, und wir sollen an ihm als an diesem Erbteil festhalten. Paulus' Ermahnung in 2. Korinther Kapitel 6 Vers 14 hilft uns dabei: Geht nicht in ein ungleiches Joch mit Ungläubigen ein. Diese Mahnung gilt für alle Formen enger Beziehungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen, auch für die Ehe. Grundsätzlich bedeutet die Heirat eines Gläubigen mit einem Ungläubigen, dass Christus als unser Erbteil übertragbar wird. Im Licht des neuen Bundes erkennen wir in dem guten Land ein Bild für Christus selbst als unser geistliches Erbteil. Er ist reich genug für alle, und doch ist dieser Anteil persönlich und nicht übertragbar. Damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehe, denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Geistlich bedeutet das, unsere Beziehungen, Bündnisse und engen Bindungen haben Einfluss darauf, wie wir Christus genießen. Gottes Ordnung, etwa die Warnung vor einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, ist kein kalter Einschränkungsversuch, sondern ein Schutz für den Genuss unseres Erbteils. Freiheit in Christus ist nicht grenzenlose Selbstgestaltung, sondern Freiheit innerhalb der liebevollen Grenzen dessen, der unser Herz kennt. Wer diese Grenzen ernst nimmt, entdeckt mit der Zeit, dass sie nicht den Reichtum Christi mindern, sondern ihn bewahren und vertiefen. In einem Leben, das sich an Gottes guten Ordnungen orientiert, wird Christus nicht verdrängt, sondern gewinnt Raum, und unser Erbteil bleibt nicht nur formell bestehen, sondern wird zu einer Quelle beständiger Freude, auch mitten in den Kämpfen, die Beziehungen mit sich bringen. Christus als unverlierbares Erbteil zu sehen, verändert unseren Blick auf Gottes Gebote und Weisungen. Was zunächst wie Einschränkung wirkt, entpuppt sich als schützende Mauer um einen kostbaren Garten. Beziehungen, Entscheidungen und Lebenswege erhalten Gewicht, weil sie mit unserem praktischen Genuss Christi verbunden sind. Wer sich von Gottes Ordnung führen lässt, bewegt sich nicht in einem sterilen Regelwerk, sondern in einem Raum, in dem der Reichtum Christi bewahrt wird. Gerade dort, wo wir ringen, wenn seine Wege uns enger vorkommen als unsere eigenen Pläne, kann die leise Gewissheit wachsen: Gott hält mich nicht von Leben fern, er hält mich nahe an meinem Erbteil. In dieser Einsicht wird das Ringen um Gehorsam zu einem Weg, auf dem unser Anteil an Christus nicht abnimmt, sondern tiefer wird, und wir lernen, unsere Freiheit als das zu leben, was sie im Grunde ist, eine Freiheit, in seinem guten Land zu bleiben. Damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehe, denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Relevante Schriftstellen: 4. Mose Kapitel 36 Verse 5 bis 9, 2. Korinther Kapitel 6 Vers 14, Matthäus 1, 18 bis 23, Epheser Kapitel 1 Verse 11 bis 14. Diese Einsicht ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns zur Zufluchtsstadt geworden bist und dass dein Tod für unsere Sünden schon vollbracht ist, bevor wir überhaupt einen Schritt tun konnten. Du siehst unsere Fehler, unsere begrenzte Sicht und die Angst, das zu verlieren, was du uns anvertraut hast, und trotzdem rufst du uns in deine Gegenwart, um Vergebung, Ruhe und einen unverlierbaren Anteil an dir zu finden. Stärke in uns den Glauben, dass du nahe bist, ganz gleich, wo wir stehen, und dass deine Wege und Grenzen Ausdruck deiner Liebe und deines Schutzes sind. Lass uns in dieser Gewissheit leben, dass du unser Erbe bist und bleibst, und erfülle uns mit der Hoffnung, dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Amen.